Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Ciao zusammen. Lange Hallo. Zeit. Wir müssen das Podcast-Studio ein bisschen abstauben.
Ja, lange Zeit, ja.
Hast du lange Zeit gehabt?
Ja, so ein bisschen.
Ah, schön. Ja, wir sind wieder hier mit einer neuen Folge.
Nach einem hitzig, schwitzigen Sommer.
Mhm. Wie geht es euch so?
Ja, gut. Ich bin einfach ein bisschen unter Druck gekommen, weil du in deiner Insta-Story hast geschrieben, es kommt die frischeste Podcast-Episode.
Ever.
What? Ich mache etwas über HPV, das die wir dann aufklären. Also es ist nicht so erfrischend.
Ja, aber man kann etwas machen. Das ist die erfrischende Botschaft genau. Dran, gell?
Genau.
Und das ist gut. Und Janine, dein Sommer war hitzig, hast du gesagt?
Ja, ein bisschen stressig.
Ja.
Emotional.
Zum Glück sind wir wieder bei uns, in dem Fall. Unserem einsamen kleinen Mansarden.
Meine Ruheinsel.
Ah, oh, schön.
Deine Burg.
Mein Schloss.
Sogar.
Hey, ja, ich würde sagen, da kumpen wir gerade in die frische Folge rein, oder?
Ja. Ja, und zwar habe ich eine Frage, wie immer. Der ist schon gegangen. Wann war euer letzter Abstrich beim Frauenarzt?
Ich wollte es nicht sagen.
Also, sag du zuerst. Ich habe es Anfang Jahr gemacht. Ich bin ganz treue Besucherin bei meiner Frauenärztin. Ich habe so ein bisschen für meine Psychohygiene mache ich das alle Jahre, obwohl ich glaube, erst nur alle 2-3 Jahre müsste.
Das tun wir dann auch aufklären.
Ja.
Aber ich finde es sehr gut, Janine, Daumen hoch. Mhm. Und du in diesem Fall
nicht.
Vor 10 Jahren, oder was?
Ja, fast. Nein, ich war schon wirklich sehr lange nicht mehr gewesen. Ich bin immer so... ich habe mir jetzt einfach das Jahr vorgenommen, dass ich all die Vorsorgeuntersuchungen ein bisschen nachhole, dass ich mich auf das fokussiere. Ich war jetzt schon in der Mammographie gewesen. Das war eine sehr interessante Erfahrung gewesen. Du nicht ja mal noch eine Folge verarbeiten. Nein, ich sollte wieder mal, ich werde das Jahr auch noch gehen. Und du übrigens?
Ja, wir machen das so intern.
Ah, du tust das untereinander.
Genau, wir machen das untereinander aus.
Ah, das ist sehr gut.
Das ist noch gäbig, gut. Wenn man gerade an Ort ist.
Ja, vor Ort, ja. Mord genau. Des Geschehens.
Genau. Gegenseitiges Bürsten.
Ja. Ja,
Bürsten. Ja, ja.
Es geht um ein Bürstchen für die, die es eben auch schon lange nicht mehr gemacht haben.
Ja. Genau.
Ja, in der heutigen Folge geht es um Bad Boys am Muttermund.
Und Tanja stellt euch den Fall von der Paola Papilloma vor.
Ja, genau. Paola, 32. Kommt ganz aufgewühlt in die Villa Margherita. Sie hat nämlich vor ein paar Wochen einen auffälligen Abstrich gehabt, hat dann nochmal müssen zur Kontrolle gehen, zur Frauenärztin. Und die hat dann so einen Test gemacht, so mit einer speziellen Lupe, hat sie da in die Vagina geschaut und auch noch so eine Biopsie gemacht, die so ein bisschen gezwickt hat, aber eigentlich nicht so schlimm war. Und die Frauenärztin hat sogar aus ihren Ferien angerufen und gesagt, der Befund sei nicht gut. Sie würde Paola gerne für die OP an ein Spital überweisen.
Die ist auch recht verklüpft, die Paola. He?
Es war recht ein Schock gewesen, genau. Also wirklich, sie hat es immer noch angesehen. Das Telefonat hat sie durcheinander gebracht. Sie hat gesagt, sie hat gegen eine schwierige Zeit. Und sie hat sich aber noch an einen Satz erinnern von ihrer Frauenärztin, die hat gesagt, sie hat so einen High-Risk-HPV-Typ.
An ihrem Muttermund?
Ja,
ist beunruhigend. Ja,
ja. Genau.
Was hat sie denn für Umstände, die ein bisschen schwierig sind?
Sie ist gestresst, sie zieht in einen anderen Kanton und sie hat sich sehr überraschend getrennt von ihrem langjährigen Freund. Und dann hat sie mich natürlich auch noch gefragt, hat er mir eigentlich dieses High-Risk-Scheiss-Ding angehängt?
Ja.
Genau, das war dann so eine Klammer. Ja, habe ich gesagt, ich komme dann noch darauf zurück. Sie ist so dran, ihr eigenes Business aufzubauen. Und dann kommt doch die niederschmetternde Diagnose. Und sie ist voll in sich zusammengefallen wie ein Kartenhäuschen. Und sie hat sogar vor lauter Stress wieder angefangen zu rauchen.
Also die Paola hat eine Zellveränderung am Gebärmutterhaus. Und du hast gesagt, ausgelöst durch das Hochrisiko-HP-Virus. Also HP, ich tue das noch auflösen, ist für Human, also menschliches Papillomavirus. Das Virus, einfach noch zur Definition, braucht immer Körperzellen vom Menschen, um sich zu vermehren. Also, dass es wirklich pathologisch wäre. Das kennen wir ja jetzt vom Covid-19-Virus.
Mhm. Das ist richtig.
Jetzt interessiert mich, ob Paola geimpft ist gegen das HPV-Virus. Es gibt nämlich in ein paar Jahren so eine Impfung.
Genau, ganz wichtige Frage, habe ich sie auch gefragt. Und nein, sie ist nicht geimpft. Sie hat gesagt, ja, das war zu ihrer Zeit, als sie noch Teenager war, gar kein Thema gewesen. Da hat sie recht. Sie ist 32 nämlich. Also, und sie hat gesagt, sie hat schon wieder etwas gehört, ab und zu von dem, aber ja, hat sich nicht geimpft.
Mhm. Ich denke, es ist ein guter Moment für unsere Anatomiekenntnis im Untergrund von der Paola oder von uns allen Frauen ein bisschen zu vertiefen. Muttermund ja, oder Gebärmutterhals, wie hängt das zusammen? Wenn man sich vorstellt, man hat eine Vagina, der ragt dort rein der Gebärmutterhals. Eigentlich ein bisschen wie ein Korken ragt in die Vagina rein.
Also wenn man ihn tastet und man ist noch nicht mal drin im Finger, dann ist es nicht normal. Es ist meistens ganz weit hinten.
Mhm. Ja,
also nur, dass man nicht das Gefühl hat, also mit ganz gut tasten, ja, kann man ihn selber eigentlich nicht so.
Also ausser, wenn du natürlich eine Zyklusbeobachtung machst, es gibt Frauen, die das gut spüren können, aber natürlich nicht, nicht die Öffnung vom Muttermund, sondern der Muttermund, der verändert sich im Laufe des Zyklus. Meistens, wenn du es mit dem Finger reingehst, aber du musst wirklich weit reingehen, in eine spezielle Haltung, also mit dem längsten Finger, den du hast, dann spürst du, meistens fühlt sich der Muttermund ähnlich an wie eine Nase. Und kurz vor dem Eisprung und kurz vor der Mens, also dann, wenn die Natur vorgesehen hat, dass etwas raufgeht, Spermien, oder wenn etwas runterkommt, aber das Menstruationsblut, ja, dann wird es weich wie ein Mau. Das ist so in der Zyklusmonitoring ist das eine Möglichkeit.
Aber das ist etwas richtig gesagt, Janine, weil bei Geburt verändert sich extrem, da geht er ja voll auf. Da ist eben gar kein Korken mehr, das ist dann wie ein Plateau, also das ist weg. Und das tut sich dann aber noch nie mehr richtig wie eine Nase anfühlen. Also bei jemandem, der mehrmals geboren hat, ist es immer eher ein bisschen weicher als bei jemandem, der zum Beispiel noch nie geboren hat. Ja.
Also ein guter Hinweis.
Genau.
Aber der Korken, der liegt in der Vagina und kann in alle Richtungen liegen, oder? Je nachdem, wie die Position von der Gebärmutter ist, die ist ja nicht immer perfekt gerade drin. Also der Korken kann führen, hinten, links, rechts, in alle Himmelsrichtungen.
Also ja, also klar, aber wir sehen es eigentlich recht gut, wenn wir mit dem Spekulum, also mit unserem Instrument, das wir haben, die Vagina ein bisschen aufspannt, sieht man eigentlich, tut sich schon wie so ein bisschen darstellen. Mhm. Aber ist klar, er kann mal ein bisschen links liegen, mal ein bisschen rechts, mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen tief. Weil die Gebärmutter per se ist eigentlich auch im Bauch drin. Meistens ist sie so gegen vorne gekippt, gegen Blase, aber es kann auch sein, dass sie so ein bisschen wie gegen hinten gekippt ist. Mhm.
Der Limbo, wie ein Limbo nach hinten.
Genau, wie so eine, genau, wie sie würde Limbo-Dance machen.
Es gibt ja vom David Hasselhoff das Lied «Der Limbo-Dance».
Ja, ich denke, ich bringe noch etwas Erfrischendes für Anni, also den Stress wegzunehmen. Der Limbo-Dance und die Gebärmutter, die sich nach hinten biegt, ist natürlich wie beim Limbo. Und eben, du hast gesagt, rechts oder links, das ist wie bei den Männern, Rechts- und Linksträger gibt es ja auch.
Und da sieht man es offensichtlich. Ja, bei der Frau siehst du jetzt ist nur ich eigentlich.
Ja, du Wissen ist Macht.
Genau.
Du
weißt, ja. Genau, ja. Und eigentlich hat es keine Einfluss, ob ich den schwierigeren Abstieg machen kann oder nicht, weil, wie gesagt, ich kann es wirklich eigentlich mit dem Instrument, mit dem Spekulum, kann ich es eigentlich sehr schön darstellen. Ja, genau.
Also du musst wissen, wie er liegt und nachher hast du dein Bürstchen, wo du die Zellen entnimmst.
Ja, es ist wirklich wie ein Päseli.
Also, so nicht wie ein Zahnbürstchen, sondern wie ein Tiefenputzen.
Also es hat eigentlich so ein Päseli, wo man zuerst oberflächlich über den ganzen Muttermund, über die Portio, über den Korken fährt und so ein bisschen kreiselt. Und dann hat es eben das Tiefenputzchen, wo man wirklich in den Gebärmutterhals noch rein kann, wo dort eben manchmal auch die bösartigen Zellen hängen. Mhm. Also das heisst, das ist eigentlich so eine Kombination. Mhm. Genau.
Und das ist ja eine spannende Zone. Man sagt ja auch T-Zone. Dort, wo eigentlich die verschiedenen Gewebe ineinander übergehen. Gell? Es geht von Feuchtgebiet in Trockengebiet. Oder wie würdest du das beschreiben?
ich habe es jetzt so beschrieben. Die Vagina und auch der oberflächliche Überzug über den Korken ist ein unverhornes Blattepithel, also sehr widerstandsfähig für all die Aktionen, die man aushalten muss. Und innen, eben in diesem Kanal innen, ist dann eher die Schleimhaut. Mhm. Und das ist bei mir noch wichtig zu sagen, also die Vagina selber hat keine Schleimhaut. Das ist noch, es fühlt sich natürlich einfach ein bisschen feucht an, aber das kommt eigentlich alles von der Drüse, vom Gebärmutterhals.
Ja, genau. Das ist ja so. Ja, und die T-Zone, eben, die kann manchmal blüten, zum Beispiel beim Krebsabstrich, wenn du mit deinem Bürstchen rumbürstest, oder auch beim Sex selber, kann es wie zu leichten Blutungen kommen.
Ja, das ist, aber die Schleimhaut ist, wenn man sich das vorstellt, ist ganz empfindliche Haut, im Gegensatz zu dem Blattepithel. Und das heisst, wenn die einfach drüber rüberwächst, über den Korken quasi so, dass man kann mit dem Bürstchen berühren kann, der blutet das ein bisschen mehr. Das
aber stimmt. Nicht jede Blutung beim Geschlechtsverkehr heisst, wir haben einen HPV.
Das ist ja nicht, nein, aber ja. Man sollte es schon erwähnen, wenn man beim Frauenarzt ist, wenn man so Kontaktblutung, eben nach Geschlechtsverkehr Blutungen, die könnten wirklich mal einen ersten Hinweis geben auf die Zellveränderung. Das ist schon so.
Hey, aber ja, eben, eigentlich ist die T-Zone eigentlich der Landeplatz für viele sexuell übertragbare Krankheitserreger. Das könnten Chlamydien sein oder eben der HPV, den wir heute besprechen. Und gerade eben die High-Risk-HPVs, die nutzen die T-Zone als Brutstätte, kann man sagen, gell?
Die lieben das dort, ja. Genau, High-Risk, eben, auf die kommen wir noch, die Bad Boys, die really Bad Boys. Genau. Es ist wichtig, dass man eben die Zellen von dieser Region verwirrt. Aber eben, das sieht man relativ gut.
Also als Gynäkologin, dass sie verwirrt ist.
Ja, genau, mit dem Krebsabstrich. Ja. Wo man weiss, eben Gebärmutterhalskrebs wird in fast über 90% durch das HP-Virus ausgelöst. Also das ist eigentlich sozusagen die Ursache des Krebs.
Also noch einmal zum Wiederholen, man schaut eigentlich die veränderten Zellen an, zum Diagnose machen, eben weil das Virus die Zellen quasi braucht.
Und zerstört.
Und verändert. Genau. Einfach, man tut nicht beim Pap-Abstrich den Virus selber nachweisen.
Das könnte man. Das ist jetzt eine neuere Diagnostik, auf die kommen wir auch noch.
Aber der Pap-Abstrich ist eigentlich wie eine Färbemethode.
Ja.
Wo man unter dem Mikroskop nachher schaut und wie die Zellen sind und sie entsprechend bewerten. Veränderungsgrad. Habe ich das richtig verstanden? Das ist schon eine uralte Methode, fast über 100 Jahre, oder?
Genau.
Und ein Griech mal herausgefunden hat. Ich glaube, George
Nikolaus.
Nicht Papin.
Nein, Papa.
Papa Nikolaus. Also der Georgie hat die vor 100 Jahren herausgefunden. Genau. Man hat es nachher später als Nachweis eingeführt.
Ja, so als Screening, eben so wirklich als Krebsabstrich. Als Screening ist erst so in den 60er Jahren gekommen. Und man hat schon dann, als man das eingeführt hat, gemerkt, aha, man kann das Karzinom, das Gebärmutterhals, der Gebärmutterhalskrebs zu 60-70% sinken, nur wenn die Frauen regelmässig in die Vorsorge kommen. Das ist natürlich ein riesen Erfolg gewesen, mit so einer einfachen Methode eigentlich.
Was mir noch interessant dünkt, eure Vorbereitung, also man sagt ja Pap-Abstrich, es gibt auch ein Rating von dieser Färbung, das kommt von Papa Nikolaus, aber die Ursache, wie man herausgefunden hat, ist vom Papillomavirus, also das ist eigentlich die gleiche Abkürzung, aber es ist hier jetzt in diesem Pap-Abstrich geht es um den Papa Nikolaus, die Färbemethode, die Janine erwähnt hat.
Aber wie gesagt, man macht den Pap-Abstrich und macht so Einstufungen in 5 Gruppen, oder was ist das?
Genau, also es gibt Gruppen, die völlig unauffällig sind, sehr gut, dass also überhaupt keinen Nachweis hat von Zellveränderungen. Heute steht dort manchmal auf dem Abstrich, wenn man das selber in der Hand hat, NILM, N-I-L-M. Und dann gibt es solche, die ein bisschen unklar sind, wo man nicht genau weiss, was mit diesen Befunden anfangen soll. Dann gibt es solche mit leichten Zellveränderungen, leichte Dysplasien eben. Und dann gibt es natürlich auch die schweren Zellveränderungen, schwere Dysplasien. Und die letzte Stufe wäre dann, wenn man wirklich schon Krebszellen würde sehen, in diesem Abstrich. Und das wird man ja ganz sicher nicht. Genau, das heisst, man muss auch sagen, dass irgendwie die HPV-Infektionen sehr häufig sind, das können wir ja auch noch. Und die meisten heilen wieder von selber aus. Und da kommt es eben darauf an, wie viel Schaden der Virus eigentlich schon hat angerichtet. Also nehmen wir an, man kommt jetzt im Krebsabstrich eben, das heisst, es ist alles in Ordnung bei dir, es hat keine Zellveränderungen, dann kannst du dir eigentlich Sorgen geben. Und heutzutage ist es sogar so, dass man sagt, so alle 3 Jahre so ein Krebsabstrich ist okay. Wenn du zum Beispiel zwischen 21 und 29-jährig bist und mal einen guten hast, musst du also eigentlich nicht jedes Jahr einen haben. weil die meisten eben von selber, die Infektionen heilen von selber aus, sonst gibt es irgendwie wie eine Überdiagnose, wenn man es jährlich würde machen. Genau, wenn man über 70 ist, ist es eigentlich so, dass man es auch nicht braucht. Ausser man hat auffällige Krebsabstiche mal gehabt, im Vorfeld. Oder wenn man Gebärmutterentfernungen hatte, braucht man auch keinen Krebsabstrich mehr. Ausser die Gebärmutter ist wegen Zellveränderungen oder wegen etwas Bösartigem rausgenommen worden.
Aber hast du noch den Muttermund? Oder kannst
du
Abstrich
machen? Nein, dann tust du dort von dieser Zone, wo die Naht ist, also quasi vom Narbenkleben. Genau, machst du dann einen Abstrich. Genau. Wenn du so leichte Zellveränderungen hast, ist es eigentlich so, dass wenn du unter 30 bist, dass man empfiehlt, genauer herzuschauen, mit dieser Lupenvergrößerung und vielleicht so eine Biopsie zu machen, so wie es Paola hat gemacht. Und dann schauen, was dort rauskommt. Kontrollen vielleicht alle 6 Monate, wenn es immer noch so leichte Zellveränderungen sind, also nicht gröbere Befunde sich darstellen. Und sozusagen, bis man eigentlich wieder einen unauffälligen Abstrich hat. Und wenn der jetzt nach 2 Jahren immer noch, würde man die Zellveränderung immer noch leicht sehen, dann würde man es empfehlen, dass sie so eine Laser-Evaporisation macht, also so der Virus so oberflächlich verbrätelt. Also das ist dann so 5 mm tiefe Laser-Behandlung. Genau. Genau, wenn sie natürlich eine Schwere hat, empfiehlt man ohne auch noch mal reinschauen mit der Lupe. Und wenn sich das natürlich auch bestätigt, dass es wirklich schwere Zellveränderungen sind, dann empfiehlt man dann sicher die OP. Und so ein bisschen über 30 kann man heutzutage neu so eine HPV-Typisierung machen. Also man kann gezielt suchen, hat man eine Zellveränderung und dann hat man auch noch die bösen Viren. Und dann wird das ganze Prozedere, also was man empfiehlt, wieder ändern.
Also dort will man den Virus nachweisen.
Genau, dort will man genau wissen, hat man die Bad Boys machen. Oder hat man Good Boys.
Zellen und den Virus.
Genau. Also, kurz zusammengefasst, das Ziel von diesem Krebsabstrich, von diesem Pap-Abstrich, ist, dass man eigentlich Krebsvorstufen erfassen sollte und dass man eben dann verhindern kann, dass sie dann in richtige Krebs sich umwandeln, die Zellen.
Und dass man nur einfach so 5 Kategorien hat, wie früher, PAP 1, 2, 3, 4, 5, das ist ein bisschen überholt, das ist heutzutage
fliessender,
oder?
Man tut es wirklich klarer definieren. Ja, also aber es ist etwas Gleiches. Es gibt ja die
so grobe Einteilung
genau,
ist richtig.
Die unklaren Befunde gibt es immer noch, aber ja.
Also es gibt 3 gute Nachrichten mit dem PAP-Abstrich, mit dem Screening. Dass keine andere Krebserkrankung, auch nicht der Brustkrebs, durch eine Vorsorgeuntersuchung so effektiv verhindert werden kann. Das ist mal der eine Punkt. Denn die Inzidenz vom Zervixkarzinom in der Schweiz ist eine der tiefsten weltweit. Also durch das Screening, das wir in der Schweiz machen, haben wir nur 4 Fälle, also schwere Fälle auf 100'000.
Also vier
Karzinom auf 100'000.
Am Gebärmutterhalskrebs auf 100'000 Frauen. Das ist extrem. Wenn ich das Ziel, das sollte so weltweit sein, jetzt mit der Impfung eigentlich. Das ist so ein
also seit der Einführung des Screening in der Schweiz hat man die Zahl massiv können reduzieren, also über 60% senken.
Weil wir so brav sind in der Schweiz, das gibt es nicht überall in den Ländern.
Dann habe ich auch richtig verstanden. Also wir tun ja dort zum Teil auch so Watchful Waiting, ein bisschen schauen und beobachten, weil das Immunsystem das kann bekämpfen kann. Da habe ich richtig verstanden, dass wenn die Zellen sich verändern, geht es sehr langsam, also im Schneckentempo, bis dann wirklich ein Karzinom entsteht. Also man hat etwa 10 Jahre Zeit oder, von den ersten Veränderungen bis zum Karzinom.
Ja gut, wenn du eben die Zellveränderungen entdeckst, weißt du nicht genau, wann haben sie angefangen.
Ja, klar.
Es ist aber schon so, es ist nicht, man muss jetzt nicht extrem Angst haben, wenn man einen auffälligen Abstrich hat und es hat leichte Zellveränderungen. Das ist dann muss man nicht immer extrem
darum auch 3 Jahre, also einmal in 3 Jahren kann man es entdecken und dann ist man noch vor der Entartung. Sozusagen.
Genau, aber man tut natürlich dann, wenn man es entdeckt, schon genauer her schauen, in welche Richtung geht es.
Und Massnahmen ergreifen.
Genau, ja, genau. Okay. Genau.
Hey, ja, gut. Also es ist gut, auch mal gute Nachrichten zu haben in diesem Zusammenhang, weil sonst verleitet es einem ja gerade, oder? Wie du uns sagst, in der Schweiz haben wir die Möglichkeit, die Untersuchung auch zu machen. Aber jetzt interessiert mich, bei der Paola, was genau ist dort rausgekommen? Was hat sie jetzt gehabt für ein Rating?
Genau, also sie hat, bei ihr auffallend ist, dass sie eben wirklich mit einer leichten Zellveränderung hat angefangen, schon vor 1-2 Jahren, glaube ich, hat sie mir erzählt, dass sie, und eben dann regelmässig wirklich die Kontrolle ist gegangen, und er plötzlich jetzt, hat sich's verändert, und sie hat eben dann, eine höhergradige Zellveränderung gehabt. Sie hat eben dann mit der Lupe, hat die Frau dann Tests gemacht, und hat sogar eben die Biopsie gemacht, und dann hat man wirklich eine Histologie, also man sieht man wirklich, okay, es sind wirklich mittelschwere bis hochgradige, Zellveränderungen rum. Also hat man nicht mal so ein paar Zellen, sondern hat man richtig ein Stückchen. Und was bei ihr auch aufgefallen ist, sie hat eben so eine High-Risk-HPV Nummer 52.
Und das Typ gehört, 52. Genau, der Virus-Typ 52.
Und der gehört zu den Bösartigen. Genau.
Hey, was mir noch auffällt, wenn man jetzt hier auf das, wie sagt man, auf das Resultat schaut, da steht so Biopsie 8 Uhr oder Biopsie 11 Uhr. Ich vermute mal, das ist nicht am Morgen um 8 Uhr um 11 Uhr aufgenommen worden. Kannst du da etwas dazu sagen? Warum steht das an der Uhrzeit?
Ah, sehr, da hast du sehr gut geschaut. Du hast also wirklich
ja, wenn schon,
mit Argusaugen. Nein, es ist, also die Uhr ist eigentlich nur für uns, für den Gynäkologen, weil man schaut rein, sieht den Korken eben so von unten und es sieht aus wie eine Uhr, oder? Das ist so rund. Und dass man dann dem Pathologen sagen, ich habe Biopsie von dort genommen, von der, zum Beispiel eben von 6 Uhr wäre Unger.
Also wenn die Frau liegt so.
Genau, die Frau liegt ja vor dir und ich schaue her und es sieht für mich wie ein Säuerchen aus. Okay. Und dann kann man es einfach, und dann weiss ich auch genau, wo sie eben wo habe ich die Biopsie gemacht, welches Areal muss ich besonders, zum Beispiel besonders mehr bei einer Operation
schauen, dass ich dort
genug vielleicht vom Gewebe entfernen.
Das sind noch verspielte Typen.
Ja.
Mit dem Ziffernblättchen.
Ja.
Du, nicht alle Gynäkologinnen sind Stier.
Genau. Das ist ganz interessant. Nein, ist gut, merci vielmals.
Bitte.
Und die Ärztin hat jetzt bei der Paula eine Konisation empfohlen.
Ja, genau. Ja, Konisation. Es ist noch schwierig, das zu erklären, jetzt, ohne dass ich das Bild zeichnen kann. Aber man kann sich eben nochmal den Korken vorstellen. Und nachher ist es so, dass man wie einen kleinen Kegel
rausschneidet. Kegel. Also,
Kegel.
Aha, da haben wir vorhin geschritten. Kegel, das ist die Geometrie, bitte schnell nachschlagen.
Genau. Ist es so etwas, was rund ist unten. Und dann
geht es so ein Fingerhütchen sozusagen.
Fingerhütchen ist sehr gut.
Gell?
Und unten beim Fingerhütchen ist eben die ganze Transformationszone, also dort, wo die meisten Viren oder Zellveränderungen sind. Und dann geht man natürlich noch ein bisschen wirklich aufschneiden, dass man wirklich auch noch ein bisschen vom Gebärmutterhals verwutscht. Weil sie dort ja drin auch
und
noch
gleich Gewebe spart. Darum.
Genau. Und gleich nicht einfach, wie die Hälfte wegnimmt von diesem Korken. Oder? Also das heisst, es wächst dann auch wieder ein bisschen zusammen, der Konus. Aber natürlich ist es klar, wenn man mal so, so 15 mm hat weggeschnitten, weil normalerweise hat man so 4 cm, ist es halt
Stümmeli.
Nicht mehr so prominent in der Vagina wie vorher. Und das hat jetzt zum Beispiel einfach Auswirkungen, wenn man noch schwanger werden will. Dort ist man natürlich besonders vorsichtig, wenn man nicht einfach zu viel nimmt. Oder?
Also das, aber es heisst jetzt nicht, dass jetzt die Paula auf jeden Fall einen Kaiserschnitt machen müsste, weil jetzt der Muttermund schon verkürzt ist von Anfang an?
Nein, er ist verkürzt, natürlich der Gebärmutterhals von Anfang an, aber was man eigentlich machen muss, ist regelmässig halt schauen, ob er sich nicht weiter verkürzt. Dort, wenn du natürlich dort mehr drauf hast und du hast nur noch nicht so viel, vielleicht ist es ja doch auch vom Gewebe her anders, kein Narbengewebe, kann es natürlich schon sein, dass das Frühgeburtsrisiko grösser ist, oder? Also das muss man einfach wissen.
Es muss nicht sein, aber es ist gut, wenn man
darauf achtet. Der Reissverschluss ist nicht mehr so gut. So quasi.
Ja, genau. Genau.
Du hast, ja. Das Screening fängt man in der Schweiz mit 21 an. Also,
ja, in der Schweiz mit 21. Ja, vorher macht es nicht so Sinn.
Aber du hast nämlich vorhin schon gesagt, bei leichten Zellveränderungen kann man problemlos noch zuwarten und einfach den Pop wiederholen. Das ist halt der Grund, wieso man auch nicht früher anfängt, oder? Weil man eben so ein bisschen zeitliche Spatzung hat.
Ja, aber in jungen Jahren, und wir nehmen da die Jungen mit einem guten Immunsystem, die nicht rauchen, nein, aber einfach, die noch gesund und zweck sind, die können den Virus sicher zu 2/3 eliminieren und die Zellveränderungen reparieren. Und darum muss man aber dann muss man natürlich auch ein bisschen Zeit geben. Das passiert nicht innerhalb von 3 Monaten,
ja,
oder?
Ist, genau, ja.
Genau. Und darum macht es Sinn, dass, okay, die stecken sich an, die haben die ersten sexuellen Kontakte und vielleicht auch mit verschiedenen Geschlechtspartnern. Das heisst, sie haben die Möglichkeit, sich mit verschiedenen HPV-Viren anzufreunden oder zu bekommen. Das heisst, ja, sie haben aber auch die Möglichkeit, die wieder loszuwerden. Und zwar gut. Also, das heisst, ja, man sollte es nicht man sollte es nicht zu viel machen und nicht zu früh anfangen, weil ist die Gefahr vor Überdiagnose
da. Ist einfach da.
Aber es ist, es wenn du jetzt zum Beispiel eine Nonne bist und nie Geschlechtsverkehr hast, dann wahrscheinlich ist das Risiko für HPV auch tiefer.
Ja, aber es, ich weiß nicht, ob eine Nonne auch kein Petting macht.
Weil das weiß
Petting
ich auch nicht.
Und auch mit Küssen. Genau. Das kann, also es muss nicht unbedingt nur eine Penetration sein.
Also ist noch ein wichtiger Punkt.
Genau.
Ja.
Genau. Also ich kenne mich nicht aus bei den Nonnen.
Ja.
Aber.
Ja.
Genau. Man hört ja so einiges von den
Kindern. Also zum, wirklich unter dem Strich, es ist über 2/3 von den Fällen können repariert werden und der HPV kann eliminiert werden. Ausser eben, man raucht wie ein Schlot und hat natürlich durch das ein wirklich reduziertes Immunsystem. Oder man hat sogar nicht Medikamente, die das Immunsystem runterfahren. Oder man hat Krankheiten, die das Immunsystem beeinträchtigen.
Oder einen Mikronährstoffmangel.
Ja, das habe ich jetzt noch nie daran gedacht, aber ja, klar.
Ist schon wichtig,
dass du
gut versorgt bist. Ja.
Genau.
Genau.
Und das ist doch noch etwas anderes.
Ja,
nicht
wir
haben
doch
einen
Zäpfchen, der auch
viel
gemacht.
Ja, genau, ganz wichtig. Ja.
Ich habe es noch fast vergessen. Ja, das ist eine grosse Leidenschaft von mir, so Zäpfchen gießen. Also Ovül, das sind ein bisschen grössere Zäpfchen für die Vagina. Und dann kann man in seiner Apotheke des Vertrauens das wie herstellen, und zwar mit Niauli.
Also das ist jetzt ein bisschen sehr optimistisch.
Also
die meisten Apotheken dürfen nicht mehr Ovül gießen.
Ist schon?
Nein. Ja.
Also in meiner Welt.
Aber es geht immer noch.
Und Niauli ist eine Unterart vom Teebaumöl. Teebaumöl hat eine antivirale Wirkung und offenbar Niauli ist ganz gut bei den Papillomaviren. Ist natürlich nicht evidenzbasiert, etc. Aber ich finde den Punkt, dass eine Frau selber auch etwas machen kann. Also wenn du jetzt wie sagst, dann musst du dann so regelmässig irgendwie den Abstrich machen. Und was machst, ich frage mich immer, was machst du in der Zwischenzeit? Warten? Was da unten passiert? Also ich finde, das ist, kann sehr heilsam sein. Mental. Dass du selber etwas kannst machen.
Okay, ja, ich wusste, dass HPV Teebaumöl nicht gerne hat, aber ist gut.
Viele Viren
nicht.
Haben Teebaumöl nicht gerne.
Aber stimmt, im Haus, ja.
Ja, genau. Das aber Niauli ist ganz schlimm.
Niauli ist ganz schlimm. Es klingt ja wie ein Miaulen.
Also,
ja. Ich wollte sagen, die schweren Zellveränderungen, die kann man natürlich mit Miauli oder Niauli nicht heilen. Und die heilen von selber eigentlich auch nur noch zu 30% aus, im Gegensatz zu den Licht. Also nur noch ein Drittel schafft es, diesen Virus loszuwerden. Und der direkte Übergang in einen Krebs betrifft dann 1200 Frauen. Und darum ist man natürlich dort drängt man natürlich auch auf die Operation, um so zu eliminieren, der Virus. Und es hängt eben wirklich damit zusammen, anhand, wie schwer die Zellveränderung ist, was eben für einen HPV-Typ hast und wie alt du bist. Das sind die Sachen. Und eben, ob du ein gutes Immunsystem hast.
Gut, also es sind alles Punkte, wo du kannst, also am Alter kannst du nicht viel ansetzen, aber im Immunsystem kannst du ein bisschen selber etwas noch machen.
Ja. Genau. Ja.
Und Zervixkarzinom, ist das eine häufige Tumorerkrankung?
Also weltweit ist es die dritthäufigste Tumorerkrankung bei den Frauen.
Aber in der Schweiz ist es eben weniger, weil wir so ein gutes Screening haben. Oder?
Genau, nur noch Nummer 24 von allen.
Was hat eigentlich Paolo für einen Typ? 52 hast du gesagt?
Genau, 52.
Was bedeutet das jetzt?
Ja, es gibt eben mehr als 200 HPV-Typen. Und dann gibt es eben die Hochrisikotypen, die HP-High-Risk, wo es eben ein höchstes Risiko birgt, dass sie die Zellen so verändern, dass sie in Krebszellen umgewandelt werden. Und dann gibt es noch die Low Risk. Und dazu gehören zum Beispiel...
So Good und Bad Boys.
Genau. Mhm. Und zu den Good Boys gehören zum Beispiel die einfach Warzen machen. Ist auch nicht so schön zum Anschauen.
Also wenn das jetzt das höchste der Gefühle ist.
Ja, aber es ist HPV 6 und 11, die das machen. Und die sind wenigstens nicht die Bösartigen. Ja. Das ist zwar, über das reden wir ein anderes Mal.
Ja, also Priska hat... Ihr gehört uns nur, wir sehen uns, darum müssen wir manchmal auch lachen. Und Priska hat wirklich abartig grusige Bilder hier noch eingefügt, unser Leitfaden.
Ja, ich habe es eben auch im Kopf, darum nicht nur auf dem Leitfaden. Ja. Und eben, es gibt 12 wirklich Hochrisiko-HPV-Typen, die bekannt sind. Mittlerweile gibt es noch ein bisschen mehr, wo eine Beteiligung vermutet wird. Und das ist ganz wichtig, dass wir das kennen, weil und auf das Liebe zu sprechen zu kommen, jetzt es kommt. Gibt etwas dagegen, was man ja. machen kann. Ja, aber da kommen wir näher drauf. Mhm.
Ja.
Darf ich noch einmal zusammenfassen? Also Pap-Abstrich, haben wir gesagt, ist Zelle versus HPV-Abstrich. Dort kann man in dem
Gewebe
mhm. die Viren nachweisen.
Genau.
Das kann man,
mhm. genau. Aber das machen wir eigentlich nur im Speziellen.
Bei Eltern hast du gesagt, nicht bei den Jungen.
Genau, also HPV-Typisierung ist eben noch nicht bezahlt von Krankenkassen.
Also welchen Typ man hat, ja.
Mhm. Genau, jetzt möchte ich sagen, ich werde jetzt mal wissen, habe ich das von diesen Typen da unten?
Ein Bad Boy habe ich.
Genau, das kann man nicht einfach so wünschen. Und es macht eigentlich auch nicht Sinn. Also das heisst, die Zielgruppe für wirklich so eine HPV-Typisierung, sehen wir dem, sind eben Patienten über 30, die eben ein bisschen weniger gutes Immunsystem vielleicht haben. Und je nachdem, eben, was man dort für also wenn man so leichte Zellveränderungen hat oder solche, die man nicht kann genau einordnen kann, dann ist sicher so eine HPV-Typisierung in dieser Population wichtig. Oder eben auch Patienten mit Status nach Konisation, also die so eine Operation hatten, um zu schauen, ob man jetzt wirklich mit der Operation weggebracht, den Bad Boy. Also dort tut man sicher auch nochmal testen nach einem halben Jahr. Dann, natürlich bei Patientinnen, die zum Beispiel immunsupprimiert sind, also die etwas nehmen, Medikamente, die das Immunsystem runterfährt, und, oder bei HIV-Infektionen, die profitieren sicher auch, wenn man dort mal schaut. Und noch letzter Punkt, noch ein interessanter Punkt, ist bei jugendlichen Patientinnen, wo man Zellveränderungen sieht und will wissen, eben wegen sexuellem Missbrauch oder nicht, könnte man dort auch das vielleicht beweisen, wenn sie so eine HPV haben.
Ah, wirklich?
Oder sie eine Geschlechtskrankheit ist.
Also, und kann man dann sogar den Täter auf eine HPV untersuchen? Und
das ist ja spannend. Ja, aber es hat natürlich so viel, es ist ja wirklich so häufig in der Bevölkerung, dass man HPV betroffen ist. Darum kann man jetzt nicht sagen, aha, 52, da bist du ausgewiesen. Es gibt vielleicht nicht viele, die noch 52 haben.
Genau. Hey, das hat ja Dimensionen, die ich mir am Anfang gar nicht gedacht habe. Du, aber jetzt sag mal, wie kann man sich schützen vor einer Ansteckung, vor dem HPV?
Ja, eigentlich indem man keinen Geschlechtsverkehr hat.
Also eben gleich das Kloster.
Ja. Nein, oder das ist eine Geschlechtskrankheit.
Und Kloster im echten Zölibat.
Genau. Und darum kann man sich schützen, zum Beispiel mit Kondom. Also das ist schon ein Schutz, aber nicht ein 100%iger. Und
es ist ja nur, nicht nur die Penetration, es ist ja auch also das Petting, Küssen oder Analverkehr, ist alles möglich, oder?
Also Analkarzinom, durch HPV verursacht oder eben zum Beispiel auch Kehlkopfkrebs zum Teil nach Praktiken, wo man plötzlich HPV-induzierte Karzinom dort findet.
Ah, wirklich?
Ja. Also, aber dort macht man keine Krebs. Also, das habe ich noch nie gesehen mit dem Maus.
Deep Throat Abstrich machen.
Aber das ist nicht der Michael Douglas von dem befallen gewesen.
Darum ist eben sexuell übertragbar, ist es aber unabhängig von der Sexualpraktik sozusagen.
Und es ist die häufigste sexuell übertragbare Infektion. Und wirklich mehr als 80% der sexuell aktiven Menschen haben irgendwann im Leben eine HPV-Infektion. Mhm. Die meisten spüren wir nicht. Nein, natürlich. Mhm. Wirklich, Gott sei Dank, schaffen wir es, die wieder loszuwerden. Aber es ist schon so. Es hängt natürlich auch ein bisschen mit der Anzahl Sexualpartner, wenn man verschiedene hat oder häufig wechselt. Und eben, ob man Kondom benutzt oder nicht, da kommt alles drauf an. Mhm.
Merkt man das eigentlich, wenn man so eine Infektion hat?
Also eben so das Zeichen wäre schon Kontaktblutung, also Blutung nach Geschlechtsverkehr. Das sollte man schon hellhörig werden und vielleicht mal gut zeigen, weil wenn sie jetzt nur von dieser Zone kommt, die so ein bisschen von innen rausgewachsen ist, sieht man das von Auge direkt, oder? Mhm. Aber man sollte es gleich gut zeigen. Aber sonst ist es meistens eben wirklich auch symptomatisch, außer man hat die Warzen, die Jucken und die Brünnen. Die sind nicht böse, das ist nicht Krebs. Das ist einfach,
Ja, das Buschke-Löwenstein-Syndrom tun wir jetzt nicht noch besprechen. Gell?
Das ist echt schwierig zu beschreiben.
Ja, das ist wahr. Ja.
Das hat man fast gesehen. Also man kann es googeln.
Und dann wissen wir, wieso wir manchmal schon ein bisschen erschreckt lachen.
Ja, aber du, bevor es überhaupt so weit kommt, wäre ja gut, wenn man einen optimalen Schutz hätte und sich würde impfen vor dem ersten sexuellen Kontakt, oder?
Also Paloma hat sich ja nicht impfen lassen, das habe ich richtig verstanden, einfach weil es schlicht noch nicht gegeben hat und sie
ein bisschen verflasht hat.
Darüber erfahren ja. hat.
Und darum wollen wir jetzt unbedingt ein Impf-Update geben. Mhm. Es, ist nicht nur, es betrifft eben nicht nur die Mädchen zwischen 11 und 14, die das machen können.
Sondern auch?
Also das wäre der Idealzeitpunkt, muss man sagen. Ja. Eben, vor dem ersten sexuellen Kontakt und zwischen 11 und 14, also vor dem 15. Geburtstag, weil dann braucht es eigentlich nur 2 Impfdosen. Mhm. Und nachher ist es eigentlich auch von Krankenkasse noch zahlt von 15 bis 26. Mhm. Und dann ist es immer noch sehr, auch wenn man dann halt schon mal geschlechtliche Erregung hat, immer noch sehr gut, man tut sich impfen. Dann braucht es 3 Impfdosen. Heutzutage ist sogar zugelassen bis 45-jährig, wo man hat gemerkt, dass man immer noch profitieren kann, auch im hohen Alter, weil man eigentlich heutzutage den Impfstoff, den man hat, den nützt gegen die 9 bösartigsten Viren. Früher hat es einen Impfstoff gegeben, der gegen die 2 bösartigsten und dann gegen die 4, und jetzt ist es sogar gegen die 9. Und man nimmt an, dass es sogar noch gegen mehrere ist, weil es so Kreuzreaktionen auch geben kann.
Also ist wirklich die Antikörper verwitschen wie all die anderen
Viren. Genau, genau. Das heisst, wenn man sich impft mit denen, mit diesem Impfstoff, und man bekommt den Bad Boy, wird der Bad Boy dermassen bekämpft durch die Antikörper und wieder rausgeboxt, oder, sozusagen.
Genau. Und es braucht keinen Booster, wie bei Covid-Impfung.
Nein, das ist eben cool. Es hält eigentlich für 20 Jahre an, zeigen die Studien, ja wirklich, es ist langanhaltend, der Effekt. Und es nützt auch gegen die Krebsvorstufe. Also man hat viel weniger auffällige Krebsabstriche, viel weniger Stress, so wie eben Paula jetzt. Könnte man vermeiden, indem man sich impft. Und die Sicherheit ist gegeben. Es sind über 250 Millionen Impfstoffe weltweit schon verimpft worden. Und es hat eigentlich keine schweren Impfreaktionen gegeben. Man weiss, die anfangs neurologische Krankheit oder Todesfälle, die man so ein bisschen mit der Impfung hat wollen, in Zusammenhang bringen, das ist überhaupt nicht häufiger jetzt festgestellt worden als bei der ungeimpften Person. Also es gibt keinen Zusammenhang zur Impfung.
Also du würdest deiner Tochter empfehlen, sich zu impfen?
Ja, ich schleppe sie jetzt im Oktober. Sofort.
Gut,
ja,
gut,
und die zweite.
Oder die zweite.
Genau.
Ja. Es gibt ja in der Schweiz nur eine geringe Zahl von Impfgegnern. Es gibt eine grössere Anzahl von Impfskeptikern. Das sind die, die einfach ein bisschen Bedenken haben und die Fragen gelöst haben, die man muss aufklären muss. Einfach, dass wir das hier noch festhalten. Und wie ist es eigentlich mit dem Impfen der Jungs?
Ja, sehr gute Frage. Und das unbedingt eigentlich auch. Seit 2015 besteht auch eine Impfempfehlung für die Jungs. Auch dort braucht es eine Durchimpfungsrate von 80%. Und das sind wir in der Schweiz noch längst nicht dort. Bei den Mädchen von 90, dass wir eben so weit kommen, dass man wirklich den Gebärmutterhalskrebs eliminieren kann, dass er gar nicht mehr vorkommt. Ja. So wie Pocken zum Beispiel. Ja. Das wäre das Ziel, ja. Das heisst, also ich würde meinen Sohn, wenn ich einen hätte, auf jeden Fall auch impfen.
Würdest du ihn auch beschneiden? So ein bisschen in alternativen Kreisen kommt immer wieder das Thema, ja, beschnittene Männer, die keine Vorhaut haben, die haben auch nicht das Megma. Also das ist das, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen kann.
Ja, das ist einfach halt
so die Tasche,
wo sich das Zeug ansammelt, wo einfach kein Impfschleuder ist.
Ja, das ist so zwischen der Vorhaut und dem Penis. Oder? Der natürlich halt, das ist ein geeignetes
Räumchen. Es ist einfach Räumchen so eine Lappe, so eine, so eine Falte, wo alles drinnen hängen bleiben kann.
Ja. Du hast jetzt dem Hüttenkäse und es gibt Leute, die sagen, dass sie...
Kappenkäse, sagen wir.
Ah, wirklich?
Ja, der Kappenkäse.
Ja, also. Ja, das ist wie ein Turbo für das Virenwachstum. Aber in der Schulmedizin ist das nicht bis zur Empfehlung kommen.
Nein. Ja. Also genau, wir sind schon dran, die Impfempfehlung wirklich zu aktivieren und stell dir vor, wir müssen noch die Empfehlung geben, operiert neuen Sohn.
Ja.
Also das ist, glaube ich,
Die Impfung ist sicher
ist sicher evidenzbasiert.
Und weniger invasiv.
Genau.
Ja. Du hast echt gesagt, was hast du gesagt? Es tut auch die Vorstufen verhindern, die Impfung. Und
vor allem oder Gebärmutterhalskrebs.
Das ist eigentlich das Hauptziel.
Aber es ist gleich eindrücklich, dass das Immunsystem mit dem in den meisten Fällen klarkommt, oder?
Ja, das ist eine wichtige Aussage. Und das auch mit einem regelmäßigen Screening auch schon gut entdeckst. Also für all die Frauen, die jetzt über 45 sind, vielleicht hört die eine oder andere zu, die über 45 ist, ist jetzt nicht so, wenn man die Impfung nicht hat bekommen, dass man verloren ist. Also man kann mit einem regelmäßigen Screening gleich sehr gut erfassen in der Schweiz.
Genau, und vielleicht tut die 45-Jährige auch nicht mehr alle Wochen den Sexpartner wechseln.
Aber es nimmt mich gleich noch Wunder, was ist mit einer Frau, die Zellveränderungen hat?
Und genau.
Hat die noch geimpft?
Oh, das ist super, dass du das fragst. Ja, also eigentlich ist die HPV-Impfung eine prophylaktische Impfung. Also man sollte sie eben bekommen, bevor man angesteckt ist. Aber wir wissen ja heutzutage auch, dass es... dass man, wenn man sich mit einem angesteckt hat, den man eben nicht hat können, eliminieren und dann die Konisation hat müssen machen, dass man sich auch wieder mit einem neuen könnte anstecken, eben gut, wenn man zum Beispiel einen neuen Partner hat. Und darum, auf jeden Fall, kann man auch noch impfen und sich gegen die anderen Bösartigen, die sie auch noch um hat, sich schützen. Also, es ist empfohlen. Genau.
Mhm. Ich habe gelesen, dass es nach einer Konisation warte mal.
Ja, der erkrankt immer noch 5 bis 6
Ja, aber das heisst, es ist nicht, wenn es weg ist, ist es nicht ganz weg, aber es ist, das Risiko ist viel, viel geringer.
Klar, also, aber eben, dass man sich wieder neu ansteckt mit einem anderen.
Ja, du kannst dich immer wieder anstecken. Ja. Das
darum ist
die
Impfung eigentlich, die reduziert dann halt, dass man nochmal eine Konisation muss machen muss. Darum ist es natürlich schon wichtig, wenn man noch Kinderwunsch hat, dass man nicht irgendwie mehrmals an dem Gebärmutterhaus operiert.
Aber zum Schluss, Paloma, was muss sie jetzt machen? Was ist die Empfehlung?
Genau, ich empfehle wirklich ihr auch, wie eure Frauenärztin, unbedingt die OP zu machen, die Konisation. Sie ist über 30, sie raucht, sie ist gestresst, also ihr Immunsystem ist auch nicht auf dem höchsten Level. Und sie hat eben noch den High-Risk-Positiv-HPV-Typ, was sie in der Biopsie bestätigt hat. Und es hat auch höhergradige Zellveränderungen. Also auch eine solche, die sie jetzt wirklich nicht mehr reparieren kann. Sie hat ja schon die Lichtgradigen nicht können reparieren mit ihrem Immunsystem. Gut, sie sollte sich operieren.
Und dann zählt sie die Apotheke für einen Rauchstopp, oder?
Genau, Rauchstopp wäre super. Und natürlich eben würde ich ihr wirklich empfehlen, sich zu impfen lassen. Und sie hat jetzt schon die Konisation, eben das Risiko verringern, dass sie so nochmal irgendwie ansteckt und nochmal eine Operation bräuchte. Und sie bräuchte sicher auch eine Kontrolle nach 6 Monaten, wo man eben dann wirklich noch schaut, HPV, ist er noch da oder nicht, dann tut man die HPV-Typisierung machen.
Aber wenn Paloma muss operieren, dann muss unbedingt, müssen wir ihr in der Priska ihren super Immunbooster für die OP mitgeben.
Ja, also einfach, wenn man eine OP kann planen kann, und das kann jetzt die Paola, dann muss man unbedingt den Körper schon ein paar Wochen, je länger, je besser lassen, einfach richtig den Körper sättigen und gut nähren, weil man weiss einfach, dass die Regeneration nach der OP viel schneller abläuft. Ob jetzt eine Konisation ist oder ich weiß nicht, ein Schlüsselbein, das du zusammenhämmern musst. Also wenn man kann, wirklich mehrere Wochen vor der OP anfangen, und zwar, und jetzt kommt es, einen guten...
Tada!
Nein, einfach wirklich einen super Proteinmix, ein bisschen mehr, als man sonst nimmt. Also man geht dort weiter rauf, nicht wie ein Bodybuilder, aber 1,2 Gramm pro Kilo Körpergewicht an Protein und ganz, ganz wichtig L-Arginin.
Das ist Aminosäure.
Das ist eine Aminosäure, das stimuliert nicht nur das Immunsystem, sondern das ist eine Aminosäure, die häufig zu der, wie sagt man, zu der limitierenden Aminosäure wird nach einer Operation. Und da kann man wirklich extrem viel machen, dass das Zeug schneller zusammenwächst. Und es hat auch noch Effekt auf Nerven. Das ist sehr empfehlenswert. L-Glutamin kennt ihr vielleicht von der Pipa-Pups, von unserem
Darmaufbau.
Man hat einfach einen wahnsinnig erhöhten Bedarf bei Stress. Das würde ich nehmen. Und dann natürlich ein ausgewogenes Multivitamin, Multimineral und leider ist
mit
noch nicht Selen fertig.
Und Zink, genau.
Ja, genau. Und ganz wichtig, Vitamin C für Kollagen. Neubildung, 1 bis sogar 2 Gramm am besten retardiert einnehmen. Und ich sage immer, okay, wenn es noch ein bisschen viel ist, es ist ja aber nicht günstig, meistens zahlt man ja die Supplemente wie selber. Das ist natürlich alles, Kollagen kann man immer brauchen, das ist nicht nur in der Schleimhaut.
Es lohnt sich.
Es lohnt sich auf jeden Fall.
Ich habe vorhin Paloma gesagt, sie heisst ja Paola.
Paloma wäre auch ein schöner Name gewesen.
Paola ist Papstrich. Nein, zur Take-Home-Message, was geben wir allen mit?
Impfen ist wichtig. Bitte impft eure Girls und Boys, wenn möglich vor dem 15. Geburtstag. Wir haben den grössten Benefit, das Risiko wirklich für den Gebärmutterhalskrebs wirklich richtig gut zu senken. Und wir sollten aber auch, wenn man geimpft ist, weiterhin an diesen Pap-Abstrichen teilnehmen. Also einfach zu Frauenarzt gehen.
Das ist so wie eine Party.
Ich wollte doch mal machen, ich will mal gerade einfach so eine
Pappparty.
Genau. Aber genau, also das heisst nicht, wenn man geimpft ist, dass man das nicht mehr machen soll. Nein, noch nicht. Also vielleicht kommt es irgendwann, wenn man wirklich wie fast eliminiert hat, den HPV. Und wenn man mal so eine Konisation hat müssen machen, sollte man einfach das einer Frau und Ärztin sagen, die die Schwangerschaft betreut. Und dann ist natürlich die Vorsorge ein bisschen anders. Genau. Und dann zum Schluss muss ich noch etwas auflösen, gell? Mhm. Sie hat mich gefragt, Paula, ja, hat jetzt ihre Ex, der böse Virus, ihr einfach so angehängt? Und die Frage kommt immer und immer wieder.
Ja, das verstehe ich.
Ja, ja, bei den Frauen. Und natürlich kann man es nicht sagen, wer der ihr hat angehängt. Es kommt oder Ex, Bad Boys. Genau. Also, der kann ja eben wirklich lang persistieren. Und darum, genau, habe ich natürlich gesagt, nein, keine Schuld. Zuweisung.
Ja, ich würde sagen, für das es nicht so ein schweres Thema ist, habe ich noch ein bisschen erfrischende Limbo-Musik
eingeblendet. Stangen mitgenommen.
Horizontal.
Unsere jungen Zuhörerinnen können den David Hasselhoff nicht.
Ja, das ist
aber wahr. Limbo schon.
Limbo kennen alle.
Ich sage jetzt nicht mehr, gehen Blumenköhle essen.
Nein, hör auf. Hey, tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss zusammen.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.